Corrado Celebre. Ich komme aus Italien ursprünglich. Das muss ich wirklich so betonen. Ich bin nämlich in Deutschland geboren und in Deutschland groß geworden. Aber ich bin der Erste aus der Familie, der außerhalb Siziliens sozusagen groß geworden ist. Und da kommen wir gerade her. Wir kommen gerade aus Sizilien. Wir sind gestern Abend nach 20 Uhr sind wir angekommen und Phil hatte mich schon vor einigen Wochen gefragt, ob ich den 30. übernehmen kann. Sage ich, hey, mit großer Freude, weil es gibt kein größeres Privileg, wenn man sprechen darf, dass man das aussprechen darf, was einem so viel Kraft gibt, so viel Liebe gibt und so viel Freude schenkt. Und das ist das Wort Gottes. Ja. Ich freue mich ganz riesig, dass meine Familie heute da ist, zumindest der große Teil. Meine Frau ist da, meine mittlere Tochter und mein kleiner Junior. Und die Große, die ist heute nicht da, aber letztens konnten sie nicht dabei sein, weil sie ja in der Gemeinde gedient haben. Aber heute ist auch ein guter Start. Ja? Nach der Sommerpause, wie geht's euch denn eigentlich? Ja? Ihr seht alle gut aus. Ja? Ihr seht alle, habt ihr mich eigentlich erkannt? Ja? Ein paar Farbtöne sind anders. die ist schon älter tatsächlich. Genau. Ich habe ein Wort vorbereitet und ich bin echt, er hat es schon eingeblendet, und ich bin echt begeistert über die Einleitung, weil ich war mir schon sicher, dass es das richtige Wort ist heute. Ja. Aber eigentlich hatte ich im Urlaub ein anderes Wort vorbereitet oder zumindest eine andere Betonung. Und in den letzten Tagen, wo ich mich kurz vor der Rückreise nochmal so richtig hingesetzt und habe gesagt, und dann gab es diesen Switch, ja. Und heute kam die große Bestätigung, also du hast eigentlich schon die halbe Predigt. Und das ist gut, weil das schenkt einem Freude, wenn man weiß, dass man da ist, wo Gott einen haben möchte. Es gibt nichts Freisetzenderes, es gibt keinen befreienderen Moment, wo man weiß, dass der Herr bei dir ist und dass er dich führt und er dich leitet und er vorbereitete Werke für dich hat. Und ich habe es lernen dürfen, was es bedeutet, vorbereitete Werke zu erleben. Das fühlt sich so an, als ob schon jemand vor dir da war und einfach alles vorbereitet hat und du nahtlos einfach weitermachen kannst. Danke dem Herrn für diese Gelegenheit. Ich will nochmal beten, bevor es losgeht. Auch nochmal der Familie Noi Danke sagen. Es ist ein Privileg, heute in diesem Haus auch sprechen zu dürfen. Wir kennen uns schon seit vielen Jahren, seit über 2 Jahrzehnten. Und wir wollen dieses Haus segnen. Ich danke, Herr. Ich danke dir, Herr, dass wir hier sind in deinem Namen, dass wir in dem Namen Jesus hier sind, dass wir erkennen dürfen, wer du bist, wie schön du bist. Wir preisen dich, wir danken dir, dass du hier bist durch deinen Geist, dass du, Heiliger Geist, uns heute leitest, uns führst, das Wort durchführst, dass du es predigst in unser Herz hinein. Und wir segnen dieses Haus, das Gospelhaus, in Jesu mächtigen Namen. Ich segne die ganze Leiterschaft, ich segne jeden Einzelnen hier. Ich danke dir, dass wir zusammengehören, und zwar durch dein Blut, Jesus. Wir sind eins. So überlasse ich dir jetzt diese Zeit und zeig uns doch, was dir so wichtig ist. Preisen dich, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Meine Gemeinde, mein Zuhause ist ja die Eterna Church. Und wir kennen uns, wie gesagt, schon seit vielen Jahren. Und wir sind ja auch gerade in der Sommerpause. Ja. Und uns geht der Gottesdienst nächste Woche los. Und wir haben ein neues Gebäude, wo wir einziehen werden als Gemeinde, also zumindest wo wir unsere Gottesdienste feiern können. Wir sind alle ganz, ganz aufgeregt. Es hat mich sehr, sehr beschäftigt im Urlaub. Und ich habe dann ein paar Bibelstellen gelesen, weil tatsächlich hat mich der Zustand der Gemeinde aktuell mehr beschäftigt wie alles andere, obwohl eigentlich um mich herum doch so viel los ist. Ja. Und irgendwie hat dann ein Wort zu mir gesprochen und habe gesagt, okay, das ist es. Ja. Aber genauso wie es die Predigt heute für den Gottesdienst ist, ich glaube, dass es auch eine Predigt für mich ist. Und das, da bin ich also ganz gespannt, was da heute kommt. Genug ist genug. Wenn Gott sagt, es ist genug. Was ist denn, was meine ich damit? Das ist natürlich ein Riesenthema, was wir heute einmal, wir können eine Facette wirklich ein bisschen näher betrachten. Aber kennt ihr das Gefühl, wenn es mal genug ist? Wenn man weiß, hey, das war's. Zu viel ist zu viel. Jetzt bist du angekommen. Ich kenne diesen Zustand sehr gut. Wir sind abgereist. Es war der heißeste Tag in Sizilien. Wir hatten 43 Grad im Schatten. Und wir hatten 3 Wochen einfach richtige Hitze. Und wir sind gestern angekommen. Und das Erste, was wir gemacht haben, abends Balkon aufgemacht und frische Luft geatmet. Und dann haben wir gesagt, genug ist genug. Ich glaube, das ist heute nicht damit gemeint, sondern ich habe ein paar wie immer ein paar Fragen dabei und auch ein paar Ansichten. Und das Thema Ansicht ist etwas ganz Wichtiges. Ich glaube, es gibt nichts Wertvolleres zu erkennen, wer Gott ist und wer wir sind. Und wenn wir das nämlich erkennen, haben wir die Chance, darauf zu reagieren, zu sagen, Herr, wie kann ich nur nicht mehr ohne dich leben? Ich möchte mit dir leben. Wenn ich die Fülle erkenne von all dem, wer Gott ist und was Gott getan hat und was Gott will für mein und für dein Leben, für unser aller Leben, für diese Gemeinde und für unsere Stadt und für unsere Generation, dann können wir nicht anders wie antworten und sagen, Herr, ich will. Richtig? Also ist die Ansicht, die wir Gott gegenüber haben oder grundsätzlich, wie wir etwas wahrnehmen, wie wir etwas für wertvoll erachten, das ist so das Fundament, wie wir darauf reagieren können. Und das möchte ich ein bisschen mitnehmen, ich will es nur ganz kurz anschneiden, weil wir heute eine Facette von Gott betrachten werden, über die wir vielleicht nicht so oft sprechen, in dem, wo Gott dann sagt, es ist genug. Eine freisetzende Botschaft. Genug, du musst dich nicht mehr treiben. Der Preis ist bezahlt. Du musst nicht getrieben sein. Du musst mir nichts beweisen. Du musst nicht für deine Errettung kämpfen. Was Jesus am Kreuz getan hat, was unser Herr und Erlöser am Kreuz getan hat, ist genug für uns alle. Amen. Ah, oh, das ist so gut. Ich freue mich auf die Botschaft. Das ist echt gut. Ich will uns kurz eine Sichtweise. Die Art und Weise, wie wir einen Menschen betrachten. Ja, also kennt ihr diesen Moment? Ihr seid irgendwo, ihr wisst nicht, wer vor euch steht. Und ihr geht mit diesem Menschen einfach irgendwie um. Und plötzlich wisst ihr, oh, das ist ja der Chef hier. Oh, das ist ja die Person, bei der ich mich bewerben möchte. Oh, das ist ja, ich weiß nicht, ja, irgendwie der Schauspieler oder kein, ne? Versteht ihr, was ich meine? Wir reagieren in dem Moment anders, wenn wir diesen Menschen, diese Person in irgendeine Schublade gepackt haben manchmal. Können wir das nachvollziehen? Und genauso ist es mit Gott auch. Wir richten unser Leben mit unseren Prinzipien danach aus, wie wir Gott wahrnehmen. Ist Gott eine wichtige und eine zentrale Figur in unserem Leben, wo wir ihm eigentlich, in Anführungszeichen, etwas schuldig sind, werden wir anders mit ihm umgehen, als wenn wir sagen, hey, der Gott interessiert mich überhaupt nicht. Wenn wir Gott als denjenigen wahrnehmen, zu sagen, er ist derjenige, der für Gerechtigkeit kämpft. Er hasst die Ungerechtigkeit und liebt die Gerechtigkeit und der Herr kämpft für die Gerechtigkeit. Werden wir in allem, was wir tun, immer auf diese Gerechtigkeit achten? Können wir das so ein bisschen greifen, ja, zu sagen, hey, Gott ist Gerechtigkeit wichtig, ich sehe hier Unrecht, es ist also meine Aufgabe, jetzt für Gerechtigkeit zu sorgen. Wenn wir den Herrn wahrnehmen als derjenige, der leidet und der, na, ich sage jetzt einfach mal Jesus, die Figur, wie betrachten wir Jesus? Gott wahrhaftig, der Mensch wurde, wo wir erkennen können, wie Gott ist. Ist er derjenige, der ständig immer gelitten hat, immer geschluckt hat, sich buchstäblich anspucken lassen hat, ans Kreuz nageln lassen hat und den Preis bezahlt hat? Also Gott ist derjenige, der leidet, damit es anderen gut geht. Und weil Gott so ist, muss ich auch so leben. Und in allem sagen wir, eigentlich habe ich noch ein bisschen Kraft. Ich kann da noch ein bisschen mehr geben. Ich kann da noch ein bisschen weitergeben. Versteht ihr das? Jede Facette, die wir von Gott wahrnehmen, sie prägt unser Leben. Wenn wir sagen, der Herr ist derjenige, der immer nur das Beste für mein Leben möchte. Er hat den besten Plan. Und er möchte, dass ich die beste Version werde, die er ja geschaffen hat. Dann werden wir in jedem Hindernis in unserem Leben immer sagen, der Herr hat einen Plan damit. Er will ja, dass ich was lerne. Er will ja, dass ich was Gutes daraus mache. Ist daran etwas falsch, was ich gerade sage? Nein. Aber die Schwierigkeit, die oft da ist, ist, dass wir oft eine Seite, eine Facette Gottes stark im Fokus haben in unserem Leben und dabei ganz viele Facetten vergessen oder für nicht so wichtig erachten. In dem Moment, wo Gott sagt, hey, es ist genug. 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. Tag sollst du ruhen. Und wir sagen, aber Herr, du warst doch die ganze Zeit aktiv, du hast sogar dein Leben gelassen. Es gibt doch keinen größeren Beweis für die Liebe, wie dass jemand sein Leben für jemanden lässt. Da ist noch was zu tun, hier ist noch in der Gemeinde was zu tun, da muss ich noch was machen und um dem muss ich mich noch kümmern. Und Gott sagt, nein, 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 nein. Eigentlich habe ich gesagt, es ist genug. Und je nachdem, wo wir uns, welche Eigenschaft Gottes für uns so wichtig und so zentral wird, weil wir darauf hinschauen, danach richten wir unseren Alltag aus. Und heute wollen wir eine Facette betrachten, wo es heißt, hey, es ist genug. Ja. Und da möchte ich mal reingehen. Ich versuche mal hier die nächste Folie einzublenden. Geht das? Jawohl. So, Gott setzt Grenzen. Gott ist ein Gott, der von Anfang an Grenzen gesetzt hat. Ich war am Meer und ich war überrascht. Der Strand ist immer noch da, das ich seit der Kindheit kenne. Weil in der Bibel steht, Gott hat dem Wasser Grenzen gesetzt. Gott ist ein Gott, der Grenzen setzt. Er sagt, hier geht die Sonne auf und da geht sie unter. Es wurde Abend und es wurde Morgen, erster Tag. Das ist der Moment, wo du in diese Welt kommst und das ist der Moment, wo du diese Welt verlassen wirst. Und in der Zwischenzeit sollst du Gott kennenlernen. Gott setzt Grenzen. Gott sagt, und er ist der Einzige, der sagen kann, wann genug ist. Und ich habe hier einen Satz aufgeschrieben, wer Gottes genug überhört, verwechselt den Ruf der Gnade mit dem Druck der Welt. Ich habe auch noch ein paar andere Sätze aufgeschrieben, wo es tatsächlich heißt, dass wenn wir oft diesen heiligen Ruf Gottes, der will ja, dass wir Frucht bringen. Jesus sagt, täuscht euch da nicht. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und oft verwechseln wir diesen heiligen Ruf, etwas für Gott, für sein Reich zu tun. Dieser heilige Ruf wird auf einmal zum getriebenen Ruf. Du musst doch was machen. Hier kannst du doch nochmal was machen. Und wir verwechseln die Perspektive Gottes und den Auftrag Gottes mit dem Leistungsdruck der Gesellschaft, auch bei uns Christen. Ich erlebe es oft im Miteinander von vielen Gläubigen, wo dem einen Unrecht getan worden ist. Aber weil der Herr ja sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, traust du dich nicht mal zu sagen, hey, das war eine Spur zu viel, die du mir gerade gesagt hast. Und wir tun so, als ob alles in Ordnung ist und in uns drinnen brodelt es und macht und wir haben nicht die Kraft zu sagen, hey, du, das ist vielleicht nicht gut, was du mir da gerade gesagt hast. Ich will dich lieben und ich tue es auch mit allem, was ich kann, aber ich muss dir sagen, das ist nicht gut. Wir müssen uns trauen, zu sagen, wann genug ist. Jesus hat immer gesagt, was Sache ist. Aber da gehen wir einfach ein bisschen weiter. Ich hab so viel vorbereitet und deswegen möchte ich einfach ein paar Sachen wirklich betonen. Gott fordert uns heraus. Das müssen wir auch verstehen. Es gibt etwas, das wir vielleicht manchmal auch übersehen. An unsere Grenzen zu stoßen, ist Teil von Gottes Plan. Wenn wir im Auftrag Gottes unterwegs sind, wenn wir versuchen, nach den Prinzipien, die wir lesen, die Gott uns lehrt, zu leben, werden wir auf unsere Grenzen stoßen. Und wir müssen uns eingestehen, Herr, ich kann das nicht. Und das ist auch richtig so. Gott führt uns an die Spitze unseres Vermögens, sagen wir mal. Es gibt ja diesen Satz, Gott geht niemals über unser Vermögen, richtig? Der ist in Bezug von versucht werden gemeint. Aber sehr wohl bringt Gott einen an die Grenzen, damit wir erkennen, dass wir nichts können ohne ihn. Dass wir in die Knie gehen und sagen, Herr, ich brauche dich. Ich brauche dich. Versuch doch mal, ein paar Tage nichts zu trinken. Oder ein paar Tage, Wochen mal nichts zu essen. Die Tatsache, dass wir Speise zu uns nehmen, ist der Beweis, dass der Mensch etwas braucht, das ihm zugeführt wird. Es ist ein Prinzip Gottes zu sagen, ich bin dein Versorger. Die Manna, sie kam aus der Speisekammer des Himmels, heißt es. Und sie wurden direkt vom Himmel versorgt. Was für ein Bild, dass Gott einen mit Brot versorgt. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wir müssen versorgt werden. Wir brauchen die Kraft Gottes. Wir brauchen Gottes Gottes Ausrichtung. Ja? Lass uns mal ganz kurz hier mal reinschauen. Paulus, ein Apostel. Paulus, er hat so viele Bereiche in der Bibel geschrieben. Paulus spricht und schreit danach, sagt, denn wir wollen, Brüder, wir wollen nicht, dass ihr in Unkenntnis bleibt. Ja? Darüber und darüber was? Über die Bedrängnis, die sie in Asien erlebt haben. Und dann heißt es hier, dass wir übermäßig beschwert wurden über unser Vermögen, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Wir hatten sogar bei uns selbst schon das Todesurteil beschlossen, damit wir nicht aus uns selbst vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Buchstäblich sagt Paulus, wir sind so dermaßen bedrängt worden und so dermaßen über unser Vermögen hinaus belastet worden, dass uns der Tod lieber war. Und dass wir eigentlich kapiert haben, lieber sind wir jetzt nicht mehr da und vertrauen darauf, dass wenn wir hier sein müssen, unsere Aufgabe zu Ende führen müssen, dass der Herr, der die Toten auferweckt, wieder was macht. Aber wir können nicht mehr. Das sagt Paulus, ein Apostel, der sein Curriculum aufstellt und sagt, Leute, so oft bin ich gesteinigt worden. Das und das habe ich alles erlebt. Ich kann nicht mehr. Und dennoch hat Paulus so viel, nicht nur er, sondern die mit ihm gegangen sind, so viel bewirkt, dass wir bis heute noch von diesen Früchten essen können. Warum? Weil jedes Mal, wenn Gott dir eine Aufgabe gibt, jedes Mal, wenn Gott dich irgendwo positioniert, jedes Mal, wenn du weißt, dass der Herr dich an einen Ort gesetzt hat, du wirst an deine Grenzen kommen. Aber er wird dich niemals alleine lassen, sondern dich immer mit seiner Kraft ausfüllen. Er wird immer eine Lösung haben. Er wird immer etwas haben, wo du dann merkst, das war nicht ich, sondern gepriesen sei der Herr, es ist durch seine Kraft geschehen. Und deswegen heißt es auch weiter im Korintherbrief, hier, da geht es ja auch, Paulus hat ja wirklich auch wirklich zu kämpfen gehabt. Und dann sagt Gott zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen, es ist genug, was du von mir bekommst. Vertrau mir, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Willst du Gottes Kraft erleben? Dann erkenne es an, dass es gewisse Dinge gibt, die du nicht tun kannst. Ich habe es schon mal erzählt, wir hatten einen sehr heftigen Autounfall, wo meine Tochter gerade mal ein paar Monate alt war. Und meine Frau ist heute hier, aber ich habe meine Frau gesehen mit einem offenen Schädel auf der Autobahn und ich habe keinen Atem gespürt. Da war nichts. Und sie war eingeklemmt und ich wusste, ich kann hier nichts machen. Mir war es bewusst, dass es auch nichts bringen wird, zu versuchen, sie aus diesem Auto, das zusammengedatscht war, rauszuziehen. Also bin ich in meine Knie gegangen und habe gesagt, Herr, ich kann nicht glauben, dass das Leben von meiner Frau und die Ehe, dass das genug war. Ich weiß, dass du eine Zukunft hast. Herr, ich weiß und vertraue darauf, dass du jetzt was machst. Und ich habe meine Hände aufgelegt und habe gebetet, bis die Ärzte eingetroffen sind und Leute eingetroffen sind. Es hat einige Minuten gedauert. Und irgendwann, nach ein paar Minuten, kommt meine Frau wieder zu sich. 4 Ärzte hatten gesagt, das wird nichts. Am nächsten Tag hat meine Frau die Tochter gestillt, sie ist genäht worden, ganz grob. Ich weiß, dass der Herr da was gemacht hat. Aber es war nicht meine Kraft. Ich war nur in den Knien. Ich wusste nur, das war nicht genug. Sondern Gott hat einen Plan. Siehe da, die nächste Tochter, siehe da, mein Sohn. Und unsere Ehe ist vollständig. Amen. Gott ist gut. Gott ist gut. Wir wollen weiter reingehen in unser Wort. Kein Mann und keine Frau soll irgendeine Arbeit verrichten als Abgabe für das Heiligtum. So wurde das Volk davon zurückgehalten, noch mehr zu bringen. Das ist der Bibelvers, warum ich heute darüber sprechen möchte, dass Gott sagt, wenn es genug ist, ist genug. Wir müssen erkennen, wann nicht genug ist, aber wir müssen aber auch erkennen, wann genug ist. Als ich diesen Bibelvers gelesen habe, hat es gedämmert in mir. Das ist das Wort, was du heute bringen sollst. Ich möchte euch in die Geschichte mit reinnehmen. Ich möchte euch mitnehmen und erklären, um was es hier geht. Mose geht zum Berg Sinai und er bekommt die Gebote Gottes. Da schließt Gott einen Bund mit seinem Volk und sagt, wollt ihr wirklich, dass ich euer Gott bin? Wollt ihr wirklich, dass ich euch leiten kann? Wenn ihr ja sagt, dann soll die ganze Welt erkennen, an euch, an diesem Volk, erkennen, dass ich mit euch bin. Also wollt ihr die Gebote halten, die ich euch gebe? Wollt ihr so leben? Wollt ihr die Grenzen akzeptieren und wollt ihr mich Gott sein lassen? Wollt ihr, dass ich in eurem Leben eingreife? So wie ich, ihr habt es gesehen, mit starker Hand habe ich euch aus Ägypten rausgeführt, sagt Gott. Ich mache eine kurze Zusammenfassung. Wollt ihr nun, dass ich wirklich euer Gott sein kann? Das Volk sagt ja und Mose ist oben am Berg und er bekommt die 10 Gebote und er bekommt mehr als die 10 Gebote. Er bekommt eine ganz klare Anweisung über die Stiftshütte. Und wenn ihr sagen wollt, Gott ist nicht detailverliebt und ihr das vielleicht schon in der Natur übersehen habt, wie schön die Welt ist und wie voller Details Lebewesen, Pflanzen sind, ob wir sie jeden Tag sehen oder nicht. Gott ist ein Gott, der es perfekt macht und richtig macht und alles wunderschön macht. Und Gott gibt Anweisungen und sagt, so soll die Stiftshütte sein. Mose, das, was du hier gesehen hast, das sollt ihr unten bauen. Schau mal her. Und er geht ganz präzise hin und Gott sagt, ihr sollt diese Farben nehmen, ihr sollt diese Stoffe benutzen, sie sollen so lang sein, ihr macht die Bundeslade, so soll sie aussehen, ihr fangt da an, ihr endet dort. Ja. Ihr nehmt dieses Holz, ihr nehmt dieses Material, es soll so gezeichnet sein, es soll so bestickt sein, da gibt es eine kilometerlange Anweisung. Und Mose schreibt alles auf. Und Mose, und ich weiß nicht, ob da, wie Mose darüber nachgedacht hat, aber ich sage mir, wie soll ich das machen? Und Gott sei Dank sagt Gott, nicht du, sondern ich habe jemanden erwählt, ihn mit meinem Geist erfüllt, Bezalel, dass er die Fingerfertigkeit, die Weisheiten hat und all diese Dinge auch errichten kann. Okay, dann kommt er runter, das goldene Kalb, Mose nimmt die Tafel, zerbricht sie, weil sie während er oben bei der Herrlichkeit Gottes war, hat das Volk schon wieder die Augen woanders hingerichtet. Richtig? Dann passiert einiges. Mose geht wieder hoch. Gott offenbart seinen Namen. Und den Namen Gottes erkennen wir, wer er ist. Name ist Beschreibung. Jahwe, Jahwe. Gnädig und gütig. So gut. Ein Gott, der schnell zur Gnade ist und langsam zum Zorn. Und dann passiert es. Gott gibt ihnen nochmal die Anweisung. Und das Tolle ist, das Volk soll dann ein Hebeopfer erbringen. Okay? Also jetzt baut es, also bringt das Material zusammen, damit das Ganze gebaut werden kann. Und es macht sich ans Werk, Bezalel, jemand anderes und die ganzen Weißen, die die Fähigkeit hatten, dieses Werk zu vollenden. Und das Volk, vielleicht aus Schuldgefühl, ich weiß es nicht, fing an für diese Stiftshütte die Gaben zu bringen. Und sie brachten es und sie brachten und sie brachten und sie brachten. Und die Leute, die da bauen, sollen sagen, hey Mose, wir haben viel zu viel. Das ist nicht auf der Liste, was Gott hier bestimmt hat. Es ist genug, was wir hier haben. Und dann kommt genau dieser Vers, wo es heißt, keiner soll mehr was machen. Keiner soll mehr noch ein Opfer bringen. Es ist genug. Das hat mich umgehauen. In einer Gesellschaft, wo nichts genug ist. In einer Gesellschaft, wo höher, schneller, weiter, breiter, tiefer, größer das Maß aller Dinge ist. Können wir akzeptieren, wann genug ist? Wenn der Herr sagt, es ist genug? Ich habe dich berufen, für deine Kinder da zu sein. Du bist nicht berufen, ein Waisenheim mit 500 Kindern zu leiten. Auch wenn du vielleicht den Impuls hast, was für die Kinder zu machen, achte doch darauf, wozu ich dich berufen habe und befähige. Oft nehmen wir Dinge auf uns, wo wir sagen, hey, da will ich noch geben, weil aus Schuldgefühl, wir müssen Gott nichts mehr beweisen. Das hat mich echt ein bisschen bewegt, wo ich sage, Gott sagt, wann Grenzen da sind. Kennen wir noch was anderes, wann Gott sagt, wo Grenzen sind? Es gibt ein paar Momente, wo Gott sagt, das reicht. Aber hier in diesem Fall, lass uns doch mal Folgendes merken. Gott geht oft über dein eigenes Vermögen hinaus. Er fordert dich. Aber er fordert niemals etwas von dir, ohne dir seine Kraft zu schenken. Wenn du also sagst, ich weiß, dass Gott mir gesagt hat, Und diese Arbeit ist für mich. Und sie ist herausfordernd. Und du weißt aber, es ist der Platz, den Gott dir gegeben hat. Dann versuch nicht mit deiner eigenen Kraft alles zu kontrollieren und zu machen. Und ich muss noch den überzeugen und gut dastehen vor denjenigen. Sondern tu dein Werk so, wie die Bibel es sagt. Tu es so, als ob du für Gott tätig bist. Aber akzeptiere, dass es gewisse Dinge gibt, die Gott machen muss. Und nur dann kommt Gott auch zum Zug. Er wird dir seine Kraft geben. Er geht noch weiter. Er wird dir nicht nur seine Kraft geben, sondern er wird dir Menschen an deine Seite stellen, die mit dir oder für dich gewisse Dinge auch übernehmen werden. Ich möchte weitergehen. Der Sabbat ist so etwas Fundamentales. Als Gott Mose diese Liste an Tätigkeit macht, sagt er, genau das müsst ihr machen, so und so und so und hier und die Bundeslade so und der Vorhang so und die Stickereien so und das sollen die Bilder sein, die aufgehen und hier ne, das, die Schaubrote sollen auf, ne, und das ganze Räucherwerk soll so und so aufgebaut werden und hey, Mose, pass auf, ich habe Bezalel erwählt. Übrigens, das ist der erste Moment, wo wir lesen, dass Gott jemanden mit seinem Heiligen Geist erfüllt, damit er etwas tun kann. Das war nicht für den Predigtdienst, sondern damit er schneidern kann, damit er Holz schnitzen kann, damit er Bilder malen kann, für das Handwerk. Gott ist dein Handwerk sehr wichtig und er möchte dich mit seinem Geist ausfüllen. Er hat dich vielleicht sogar schon erfüllt. Achte auf seine Sensibilität, wann genug ist. Achte darauf, dass wenn Gott dich inspiriert, dass du so tust, wie Gott es dir sagt, nicht wie die Welt es vormacht. Wir dienen einem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er hat dich mit seinem Geist ausgefüllt. Was brauchst du für Inspiration von der Welt? Die Quelle deiner Inspiration ist der Herr aller Dinge. Und er befähigt. Und als er diese Liste aufgelistet hat, dann sagt er Mose, jetzt gebe ich dir die 10 Gebote, hier sind die Tafeln, wenn du jetzt runtergehst, das kommt buchstäblich genau an dieser Stelle, sagt, erinnere mein Volk daran, sie sollen den Sabbat halten. Wirklich. Sag ihnen, dass sie das Zeichen des Sabbats einhalten sollen. Was ist das Zeichen des Sabbats? Dass der Mensch nichts tut und Gott den Rest machen kann. Dass der Mensch Gott vertraut. Bis dahin habe ich, das war mein Werk, das sollte ich tun. Und der Rest wird Gott tun. Übrigens, der Mensch kann gar nichts ohne Gott. Wir können nur in den Gewässern schwimmen, die der Herr für uns vorbereitet hat. Mit den Instrumenten, die Gott uns gibt. Er will, dass du Erfüllung hast. Er will, dass du gelingen hast in allem, was du tust. Deswegen weist er dich an. Aber er will es niemals, dass du es ohne ihn machst. Jesus treibt es dann noch auf die Spitze. Aber hier, der Sabbat ist Gottes Absage an das Sklavereisystem. Es geht nicht nur darum, dass du zur Ruhe kommst. Sie waren Sklaven. Sie mussten die sogenannte Ziegelquote jeden Tag einhalten. In Ägypten galt das Weltsystem, was heute auch noch gilt. Du bist derjenige, du bist so viel wert wie das, was du leistest. Deine Ziegelquote, du musst deine Ziele erreichen. Wenn du jemand Großes sein möchtest in dieser Welt, dann musst du große Dinge erreicht haben. Bei Gott ist es nicht so. Und das ist eine Absage an die Knechtschaft, an die Sklaverei. Diese Liste, die ich dir mitgegeben habe, Mose, achte darauf, dass sich die Menschen darin nicht verlieren, diese Aufgabe zu machen. Sie müssen verstehen, 6 Tage lang können sie daran arbeiten, am 7. Tag ruhen, damit ich Gott sein kann. Damit ich versorgen kann. 6 Tage lang sollen sie die Manna, sollen sie morgens rausgehen und die Manna holen. Aber am 7. Tag nein. Aber die Ernte, beziehungsweise die Manna am 6. Tag, sie hat gereicht bis in den 8. Tag hinein. 6 Jahre lang sollen sie arbeiten, am 7. Jahr nicht. Die Ernte, die sie am 6. Jahr eingefahren haben, hat gereicht bis in das 8. Jahr. Weil die Ernte im 8. Jahr, ne, das, was sie gesät haben, im 8. Jahr, kam ja erst im 9. Versteht ihr das? Das ist Gott. Er versorgt und versorgt, wenn wir ihm vertrauen. Tun wir das aus unserer eigenen Kraft, dann sind wir alleine. Jesus sagt, ihr Lieben, ihr könnt nichts ohne mich. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebe. Bleibt in mir und ich in euch und ihr werdet viel Frucht bringen. Dann kommt der Vers, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus ist wahrhaftig Gott, der Mensch wurde. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, die Sichtweise zu Gott, was wir am Anfang an besprochen haben, dann schauen wir das Leben von Jesus an und wir sehen das Herz des Vaters. Wir sehen, dass er für dich ist. Wir sehen, dass er sich nicht zu schade war, sich buchstäblich seine Hände und Füße dreckig zu machen, letzten Endes für uns am Kreuz voll zu bezahlen. Gott ist für dich. Jesus ist für dich. Und Jesus sagt, täusch dich da nicht. Nicht du hast mich erwählt, ich habe euch erwählt, ich habe dich erwählt, dass du hingehst und viel Frucht bringst. Jede Aufgabe und Herausforderung, die vor uns steht, wenn wir sie meisterhaft erledigen wollen, machen wir unseren Teil, indem wir uns von ihm inspirieren lassen, kapieren, was zu tun ist und was nicht zu tun ist. Und den Rest müssen wir Gott überlassen, damit er zum Zug kommt. Wollen wir eine Gemeinde sein, die aufblüht, lassen wir Gott zum Zug kommen. Lasst uns unsere Dinge tun, zu denen wir bestimmt sind und berufen sind. Lasst uns nicht nach links und rechts schauen, wie es die anderen machen oder die, ne, und hier und das und jetzt ist noch ein Trend auf YouTube das und auf Instagram, die andere Gemeinde macht das so. Höre auf die Stimme Gottes. Was zu tun ist, offensichtlich würde dir eine Aufgabe geben, wo du an die Grenzen stoßen wirst. Aber er wird dir Menschen zu deiner Seite stellen, die diese Arbeit mit dir verrichten können. Schaut her, ich will euch nur ein paar Dinge vorlesen, wo es heißt bei der Stiftshütte. Mose bekam diese Liste an Arbeit, aber er bekam sofort gesagt, wer diese Arbeit verrichten soll. Das Tolle ist, Gott hat hier die Vision Mose gegeben. Aber den Auftrag, es zu erfüllen, die Befähigung hat er nicht bekommen. Die haben andere bekommen. Das lässt einen aufhorchen. Wenn Gott dir eine Vision gibt, für eine Gemeinde, für die Arbeit, für deine Familie, dann heißt es nicht, dass du der Anfänger und der Vollender dieser Sache bist, sondern Gott hat Menschen an deine Seite gepackt, die befähigt werden. Ich bin durch Gottes Gnade und durch das, was Gott vorbereitet hat, an einem Werk gelandet, ein christliches Werk für Grundschule, ne, Kindergarten, Hort, Realschule, eine Vision, die vor 20 Jahren gestartet worden sind von Menschen, die gehört haben, Gott möchte ein christliches Werk, eine christliche Grundschule, eine christliche, Ort haben, wo Kinder nach dem Prinzip, nach dem Willen, in der Gnade und in der Güte Gottes groß werden. Diese Menschen, die diese Vision gehabt haben, waren sich aber sofort einig, ich kann das nicht machen. Ich bin kein Lehrer, ich bin kein Pädagoge. Ich kann gewisse Dinge anstoßen. So hat man sich auf die Suche gemacht und Gott hat Schritt für Schritt Menschen hinzugefügt, die diese Vision erfüllt haben. Teilweise waren die Gründer nie richtig am Werk, morgens bis abends. Sie sind die Träger dieser Vision. Sie haben dafür gesorgt, dass andere Menschen von dieser Vision hören, Gott in ihr Herz sprechen konnte und sie gesagt haben, ich will dabei sein. Und irgendwann suchen sie jemanden, der parallel als Referent diese Tätigkeiten weiterführen kann. Und jetzt plötzlich komme ich ins Spiel und ich merke, ich tauche in ein Umfeld ein, das von Gott vorbereitet war. Da, wo sie aufgehört haben, ich habe mein erstes Meeting mal nahtlos und die Sätze, die waren, sag mal, das ist ja so, als ob etwas vollendet worden sind und jetzt weitergehen kann. Und es funktioniert nahtlos, weil Gott Menschen beruft, die das fortführen können. Hört diese Sätze, die hier stehen in der Bibel. Mose, 2. Mose, Vers 31. Mose hat die Vision am Berg gesehen, aber Gott wählt Bezalel und Oliab, so heißt er, aus und befüllt, praktisch gibt ihm die Befähigung. Und hier sehen wir beispielsweise, und Mose sprach zu den Kindern Israel, ihr Lieben, wir bauen jetzt die Stiftshütte. Nicht ich werde es machen, sondern Gott hat den und den bestimmt. Er macht es öffentlich und sagt, sie sind befähigt von Gott. Und dann machen sie sich an das Werk. Und dann heißt es in 2. Mose 36, 5, das Volk bringt mehr Ausrüstung etc. Und dann sagen, hey, das ist mehr als genug. Und dann geht's los. So wurde das ganze Werk, die Wohnung der Stiftshütte vollendet. Und die Kinder Israel machten alles genauso, wie der Herr es dem Mose geboten hatte. Sie machten es, nicht Mose tat es. Weiter heißt es, und Mose sah das ganze Werk ganz am Schluss, als alles fertig war. Und siehe, sie hatten es ausgeführt, wie der Herr es geboten hatte. So hatten sie es gemacht und Mose segnete sie. Ist das nicht gut? Zu wissen, dass wir Teil einer gemeinsamen Aufgabe sind, aber jeder seine eigene Aufgabe hat, seinen Platz hat. Paulus sagt in Epheser, wir sind ein Leib. Aber wir sind unterschiedliche Glieder. Das Auge ist das Auge, die Hand ist die Hand, der Finger ist der Finger, der Fuß ist der Fuß, die Niere ist die Niere, die Leber ist die Leber. Versuch dich also nicht zu verstellen. Achte darauf, was Gott dir sagt. Und erkenne, wann genug genug ist. Das hat nichts mit Faulheit zu tun. Das hat was damit zu tun, dass du Gott vertraust, dass er den richtigen Plan hat. Dass nicht dein Plan der bessere ist, sondern Gottes Plan der richtige ist. Und dass, wenn du an deine Grenzen stoßt, weißt du, dass du dich umschauen darfst, weil Gott jemanden befähigt hat, mit dir diesen Auftrag zu vollbringen. Und ich meine damit deine Familie. Ich meine damit vielleicht auch deine Arbeitsstelle, deine Gemeinde. Das ist so gut. Jesus sagt, ihr Lieben, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Wenn du müde bist, ist es gut. Dann erkennst du nämlich, dass die Güte und die Kraft Gottes zur Vollendung kommt in deiner Schwachheit. Deswegen sagt Paulus im 2. Korinther, also will ich mich rühmen meiner Schwachheit und nicht meiner Stärke. Das ist richtig gut. Wir dienen aus der Rettung, nicht für die Errettung. Das ist so fundamental. Dein Dienen, egal in was, beginnt nicht bei dir, bei deiner Eigenleistung, sondern sie beginnt bei der Vollendung von Jesus. Jesus schreit am Kreuz und sagt, es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Dass der Mensch wieder vereint werden kann mit Gott. Dass alles, was wir tun, wir können uns über den Maßen verausgaben. Wir können schreien und allen Leuten sagen, ich bin kaputt, ich habe alles gegeben. Es wird trotzdem nicht reichen für die Errettung. Es wird nicht reichen. Die Bibel sagt ganz klar, es gibt keinen, aber auch nicht einen Gerechten. Alle haben sie gesündigt vor der Herrlichkeit des Herrn. Alle. Deswegen lobt dem Herrn, dass wir gerecht gemacht worden sind durch das Blut Jesu Christi. Du kannst nichts für deine Errettung tun. Du kannst auch nichts tun, damit Gott dich mehr liebt. Die Bibel sagt, als wir noch Sünder waren. Ist es nicht so, dass als wir noch Sünder waren, ist er gekommen und hat für uns bezahlt? Das Privileg eines Vaters ist es, die Kinder zuerst zu lieben. Meine Tochter, mein Sohn, sie musste nichts tun. Ich habe sie geliebt in dem Moment, als ich sie gesehen habe. Als sie noch im Mutterleib waren, habe ich sie gefühlt. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe sie noch nicht mal gesehen. Und Gott ist der Gott, der dich erschaffen hat, vor Anbeginn deiner Zeit. Und er liebt dich. Übrigens hat Jesus den Preis für die Vollendung wann bezahlt? Vor über 2000 Jahren, richtig? Was konntest du da schon dafür tun? Er hat damals schon für all deine Sünden heute bezahlt. Das ist so gut. Wir brauchen den Herrn. Ihr Leben auf Gottes genug zu hören, heißt Gott, Gott sein zu lassen. Gordo, worauf willst du heute hinaus? Ich will darauf hinaus zu sagen, dass wir einen guten Gott haben. Dass wir einen Gott haben, der mit dir mitfiebert, der dein Leid spürt und sieht und nicht regungslos daneben steht, sondern er will eingreifen. Aber er kann es nur, wenn du zulässt. Wenn du erkennst, ich kann hier nichts mehr ausrichten. Ich habe meinen Kindern alles mitgegeben, was ich mitgeben kann. Ich kann ihnen, wenn sie draußen sind, nicht noch unter die Arme greifen oder schützen, wenn sie über die Straße laufen. Aber ich kann darauf vertrauen, Herr, dass du meine Tochter, meinen Sohn sogar mehr liebst wie ich. Weil wer bin ich schon, dass ich so lieben kann, wie Gott liebt? Worauf ich hinaus möchte, ist, dass wir lernen, die Facette Gottes zu betrachten, der sagt, komm her zu mir, der du müde und beladen bist. Mach dieses Werk, Es ist schön. Ich habe es vorbereitet. Ich habe Freude daran, zu sehen, wie du mit deinen Gaben und Talenten, die ich dir gegeben habe, was tun kannst. Aber erkenne, die Aufgabe, die ich dir gebe, wird immer größer sein, als wie du sie leisten kannst. Damit du endlich zu mir schaust und sagst, so, jetzt bist du dran, Herr. Lass mich Gott sein. Lass Gott Gott sein. Lass ihn Vater sein. Lass ihn Versorger sein. Schaut euch die Vögel im Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, Achtung, und sie sammeln auch nichts und legen es in die Scheune, Vorratskammern. Und der Herr versorgt sie dennoch jeden Tag. Seid ihr nicht viel, viel mehr wert wie die Vögel im Himmel? Das Gebot des Sabbats ist eine Absage an die Sklaverei, an die Leistungsgesellschaft. Zu sagen, ich muss die Dinge nicht so anpacken, wie die Welt es tut, wie die es tun, die Gott nicht kennen, sondern zu kapieren, ich bin Kind Gottes. Und als Kind Gottes hast du Privilegien. Heißt es, dass du nichts machen sollst? Nee, meine Tochter muss schon mal die Spülmaschine einräumen und auch ausräumen. Schon recht. Aber dennoch bin ich Vater und habe für meine Kinder zu sorgen. Versteht ihr, was ich meine? Als Kind Gottes hast du Privilegien. Du siehst, du erntest da, wo du vielleicht gar nicht gesät hast, wo eine Generation zuvor gesät hat, weil Gott es so plant. Und wenn wir erkennen, dass Gott sein Werk getan hat, dann werden wir ihn preisen. Und dann wird die Liebe einfach, was heißt das, was bringt uns zur Umkehr? Die Güte Gottes, wenn wir erkennen, wie gütig, wie liebevoll er ist, wie vorsorglich er ist, das wird uns zur Umkehr bringen. Also lass Gott zum Zug kommen. Wahre Anbetung sagt, Herr, ich vertraue dir. Herr, wie muss ich diese Arbeit anpacken? Was soll ich in der Gemeinde tun? Was soll ich für morgen vorbereiten? Ist noch Urlaubszeit oder soll ich jetzt hier richtig aktiv werden? Und Gott sagt, komm zur Ruhe. Komm her und setz dich hin. Erkenne die Zeiten, die Gott für dich vorbereitet hat. Es gibt Zeiten, da sollen wir was tun. Und es gibt Zeiten, da sollen wir ruhen. Es gibt Zeiten, da sollen wir was sagen. Und es gibt Zeiten, da brauchst du nichts zu sagen, weil Gott für deine Gerechtigkeit kämpfen wird. Lass uns doch ein Gebet beten. Lass uns auch unser Leben und die Sichtweise zu Gott so verändern, dass wir sagen, Herr, ich glaube dir, dass du Frieden für mich hast und eine Zukunft. Herr, ich glaube dir, dass du mein Versorger bist. Herr, ich glaube dir, dass wenn ich mich dir zur Verfügung stelle, den du berufst, ne, so quasi, den stattest du auch aus, das ist ein großes, großes Ding in meinem Leben, zu sagen, ist es wirklich so? Ich will sagen, ja, ich glaube dir. Er, der Anfänger und Vollender ist, von allem, was er dir gibt, von allem, was er dir sagt. Herr, ich glaube dir, dass die Errettung nur durch dein Blut geschehen ist, Jesus, durch dein Opfer am Kreuz. Ich muss nichts mehr hinzufügen. Aber ich will dir Danke sagen. Und Herr, ich glaube dir, dass du vorbereitete Werke für mich hast. Lass sie mich erkennen. Korrigiere mich. Bremse mich aus. Oder sag mir, wann ich aufstehen soll. Am Abendmahl, als sie das Abendmahl zu Ende genommen haben, sagt Jesus, jetzt lasst uns aufstehen. Das war genug an diesem Ort. Und sie gingen in den Garten Gethsemane. Herr, ich vertraue dir. Herr, du darfst Gott sein. Ich muss die Zügel nicht in den Händen halten. Ich muss nicht für meine Position kämpfen. Wenn du einen Auftrag hast für mich, will ich sagen, ich glaube dir. Ich fühle mich zwar nicht bereit und Gott wird dir sagen, du kannst nicht reden, kein Problem. Ich habe Aaron vorbereitet. Er wird für dich sprechen. Du sollst die Hütte so machen und das Haus Gottes so und so vorbereiten. Mach dir keinen Kopf. Ich habe Bezalel für dich vorbereitet. Ihn mit meinem Geist ausgestattet. Herr, ich vertraue dir. Ich glaube dir, dass du Menschen an meine Seite gesetzt hast, die mich nicht nur verstehen, sondern die mit mir das Werk, das du mir gezeigt hast, voranbringen wirst. Wir brauchen das. Lasst uns aufstehen. Lasst uns beten und Jesus Danke sagen. Denn in ihm sehen wir alle großen Facetten und wir können niemals ergreifen, wie der Herr wirklich ist. Wie soll es schon in unser Schädel reinpassen? Deswegen wollen wir heute beten und sagen, Jesus, wir kommen zu dir. Wir sehen durch dein Wort, das du überliefert hast und dass du, Heiliger Geist, uns das Wort erklärst, beten wir heute, dass wir immer mehr erkennen wollen, wer du bist, welche Gedanken du für uns hast, wie du dir unser Leben vorstellst. Und wir sagen heute, dass wir dir vertrauen, Herr. Vertrauen, dass du vorbereitete Werke hast. Darauf vertrauen, dass dein Blut genug ist. Dass es genug ist für jede Schandtat des Teufels, der uns greifen will. Durch dein Blut hast du uns von der Hand dieser Welt erlöst. Hast den Preis bezahlt und du hast uns rausgezogen aus der Sklaverei, rausgezogen aus dieser Welt und hineinversetzt in dein Reich, wo du Vater, Vater sein darfst. Und wir wollen sagen heute, wir vertrauen dir. Herr, wir vertrauen dir. Wir wollen Vater sagen. Wir danken dir, Herr, dass es in uns immer mehr Wurzeln fasst, dass es sich richtig ausbreitet in all unserem Sein, von jedem Gedanken hin zu jedem Atemzug, dass wir erkennen, dass wir nichts können ohne dich, dass wir dich brauchen. Und dass du uns erwählt hast, nicht wir dich. Alles beginnt mit dir. Du bist Jesus, der Anfänger und Vollender. Wir wollen Ja sagen zu dir heute, Herr. Wir danken dir, dass wir zur Ruhe kommen dürfen und dass wir zur rechten Zeit erkennen, was und wie es zu tun ist. Und wenn wir an unsere Grenzen stoßen, dass wir verstehen können, dass wir dich rufen dürfen, du möchtest es. Du möchtest zum Zug kommen. Dass wir es erlauben, dass da, wo wir nicht mehr können, dass du Gott sein kannst und deine Kraft zur Vollendung kommt. In Jesu mächtigen Namen. Wir segnen jetzt dieses Wort, dass es richtig Wurzeln schlägt in unserem Herzen. Dass wir voller Dankbarkeit, voller Vertrauen durch den Alltag gehen dürfen. Ja. Danke, Jesus. Amen. Amen.